Freut mich, wieder da zu sein. Die Predigt, die ich da heute vorbereitet habe, die ist eigentlich irgendwo auch inspiriert von dem Bibelabend. Es ist einmal so, wenn ich an einem Thema dran bin, dann tue ich dann regelmäßig eigentlich nachher eine Predigt fertig schreiben. Das ist so meine Art. Und dann, wenn ich dann schreibe ich das mal fertig und dann gehen die Gedanken weiter. Und ich bin ja an vielen Orten. Ja, jetzt. Da. Voilà. Und dann schaue ich einmal, dass ich dort, wo mein Herz wie im Wort Gottes so daheim ist, dass ich dort noch ein bisschen bleiben kann. Und dann gehe ich dann meistens noch ein bisschen weiter mit dem Gedanken und so entdecke ich dann wieder Neues. Und so etwas, was ich wieder neu entdeckt habe, werde ich heute Morgen mit euch teilen. Und das passt natürlich wunderbar zu dem Thema Geniessen. Das tut das Thema eigentlich erweitern. Wie tut man denn jetzt heute das Leben geniessen? Wir sind ja in einer besonderen Zeit von Uncertainty, also von Unsicherheit. Und immer die Unsicherheit da ist, dann kommt auch relativ schnell so Angst führen. Und Angst ist ein Treiber. Angst ist auch so ziemlich das Gegenteil von Glauben. Und sobald man in die Angst hineinkommt, dann tut ja der Körper reagieren, tut Adrenalin ausschütten und wir kommen wie in einen anderen Modus hinein. Wir werden wirklich getrieben, schon rein von dem, was der Körper macht, und wir fühlen uns getrieben. Und das, finde ich, sieht man momentan auch in unserer Zeit. Dass viele Menschen getrieben werden von Angst. Und das spielt nicht einmal eine Rolle, wie wir jetzt genau in dieser Corona-Krise, wo man jetzt auch ganz genau politisch steht oder zu diesen Gesundheitsfragen steht. Sobald einfach Angst im Spiel ist, dann treibt es uns. Und um das Leben gottgemäß geniessen, müssen wir zuerst mal in die Ruhe kommen. Wenn ich sage Ruhe, habe ich immer ein Bild vor mir. Da sehe ich immer so einen alten Plattenspieler, der da eine Platte trägt. Und wenn man dort so ein Lego-Mandli oder Duplo-Mandli drauf tut, irgendwo auf dieser Platte, dann schmeißt das Mandli natürlich sofort weg. Die einzige Chance, dass das Mandli nicht rausgeschmissen wird, ist, wenn man es ganz genau in die Mitte anbringt. Weil in der Mitte, da ist die Ruhe. Also klar, das Mantel bewegt sich dann einfach immer noch, oder? Aber da ist Ruhe. Und wenn wir unser Leben von Gott einmitten lassen, dann kommen wir in die Ruhe. Und einmitten hat für mich viel zu tun mit Sprüche 1,7. Das ist eigentlich die erste Weisheit, wo uns das Buch der Sprüche weitergibt. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das ist so wie die Überschrift über das ganze Buch der Sprüche. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und dann hat es noch ein bisschen ausgeführt: Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Und mir geht es vor allem ums Erste: die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ich werde das aufzeigen jetzt im Neuen Testament. Es ist ja ein bisschen die Frage, wie gehen wir Christen eigentlich mit der Furcht des Herrn theologisch um? Wir reden ja vor allem von Gnade. Und das ist auch richtig, oder? Weil, ja, für das ist ja Jesus Christus in die Welt gekommen, um eben die Gnade Gottes uns zu bringen, zu erwirken und freizusetzen. Und gleich, wir werden sehen, die Furcht des Herrn ist auch im Neuen Testament das Thema. Und ich werde das aufzeigen anhand von Lukas 12, 4 bis 12. Und ich kann euch jetzt schon ein Wort der Warnung geben. Das ist ziemlich ein taffer Text. Also ich traue euch heute Morgen etwas zu. Das habe ich gedacht, das kann ich euch zutrauen. Also ich darf das also eher anschauen, dass ich euch das zutraue. Und dann habe ich gedacht, braucht es gleich noch einen Spezialtrost. Der kommt dann mit 2. Korinther 13, 13, so ein Segenswort. Und das alles kommt zusammen. Und wir fangen doch mit dem Segenswort gerade an. 2. Korinther 13, 13, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wunderschöne Sagen, wo die Dreieinigkeit Gottes voll da ist. Jesus Christus, Liebe Gottes, Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und so ist es überhaupt. Heute Morgen, ich tue die Furcht des Herrn anhand von dieser ganzen Dreieinigkeit eigentlich aufzeigen. Und Lukas 12, 4 bis 12 eignet sich da einfach wunderbar. Also, wir fangen an mit dem himmlischen Vater. Und wir fangen an mit dem Segen. Lukas 12, 4. Jesus sagt, ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Werden nicht 5 Sperlinge für 2 Pfennig verkauft? Und nicht einer von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Wunderschön, oder? So fürchtet euch nun nicht, ihr seid mehr als viele Sperlinge. Das ist das Gegenteil von Angst. Jesus sagt da zweimal, fürchtet euch nicht, weil er ganz genau weiss, die Furcht, die gehört zu dieser Welt. Das gehört zu unserem Erlebnis. Und er sagt, habt ihr keine Angst. Und gut, ich muss ehrlich sagen, wenn er sagt, habt ihr keine Angst vor denen, die den Leib töten können und sonst nichts weiter. Muss ich ganz ehrlich sagen, okay. Ja, also. Das ist schon, ja. Da muss man das Leben schon in der Ewigkeitsperspektive sehen, oder? Dass das zum Trost wird. Weil sonst ist das eigentlich das, was uns dann sehr schnell einmal aus der Wohlfühlzone rauskatapultiert, oder? So einen Gedanken. Ich bin überzeugt, Furcht gehört zu unserem Leben. Ich bin überzeugt, wir alle haben Furcht. Es ist nur die Frage, von was. So verstehe ich auf jeden Fall das Wort von Jesus. Weil er sagt, jetzt kommt der Vers 5, ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, diesen fürchtet. Das ist wahrscheinlich eines der toughesten Worte, die Jesus überhaupt gesagt hat im Neuen Testament. Fürchtet der, der die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, fürchtet der. Und es sind eigentlich wie zwei Seiten. Wir haben hier den Segen und die Warnung, die zu Ehrfurcht uns führen tut, ist wie die andere Seite der Medaille. Wie gesagt, ich bin überzeugt, dass wir alle Furcht haben. Das gehört zu unserem Leben. Die Frage ist nur, von was? Und jetzt wird Jesus uns da einladen, fürchtet euch vor dem Vater im Himmel, also vor dem, der in die Hölle werfen kann. Und wenn ihr nämlich den fürchtet, dann fürchtet ihr die Menschen nicht mehr. Dann sind die Menschen furchtlos. Jetzt wollen wir das natürlich eben noch mit 2. Korinther 13, 13 verbinden. Und die Liebe Gottes. Wir dürfen natürlich jetzt aufgrund von diesem Wort nicht die Perspektive vom Neuen Testament verlieren. Wir reden immer noch von dem Gott, wo Jesus Christus in die Welt gesendet hat, damit die Welt nicht verloren geht, sondern durch Jesus Christus gerettet wird. Wir reden immer noch von dem Gott, der sein Allerliebste, seinen einzigen Sohn für uns hingegeben hat, weil er uns so lieb hat. Wir reden immer noch vom Gott von der Liebe. Aber das Geheimnis im Neuen Testament ist eben, dass Liebe und Ehrfurcht einander nicht ausschliessen. Liebe und Furcht, das schließt sich aus. Das Neue Testament sagt, die Liebe vertreibt die Furcht vor Gott. Aber Ehrfurcht ist nicht Furcht. Ehrfurcht ist ein Eingemittetsein im Bewusstsein, die Macht Gottes macht mich ehrfürchtig. Er ist der, der mein Leben soll bestimmen. Es ist eine Ehrfurcht vor dem Vater, wo einerseits die Liebe hat und andererseits aber auch die Stärke hat, wo Grenzen setzt. Aber nicht nur Grenzen setzt uns, zu unserem Wohl, sondern auch Grenzen setzt, dass uns andere nicht angreifen können, ohne dass er sein Okay dazu geben würde. Wie zum Beispiel beim Hiob, wo er gewisse Versuchungen zugelassen hat. Aber Hiob ist nachher umso mehr gesegnet worden. Aber das ist der Vater im Himmel, der uns liebt und Grenzen setzt. Jetzt hätte ich noch eine Stelle aus dem Alten Testament, aus Jesaja 8, 12 bis 13. Also ich nehme noch ein bisschen mehr dazu. Jesaja 8, 11 bis 16 vorlesen, wo eigentlich das auch nochmal zum Ausdruck kommt und schon im Alten Testament. Der Jesaja sagt selber, denn so hat der Herr zu mir gesprochen, als seine Hand mich packte und er mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten und nicht davor erschrecken. Den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Also, Ehrfurcht hat etwas mit Heilig zu tun. Geheiligt werde dein Name. Das ist Ehrfurcht. Und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes, das ist ja schon ein Hinweis auf Jesus Christus, und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israel, zum Klappnetz und zur Falle für die Bewohner Jerusalems. Und viele unter ihnen werden stürzen, werden fallen und zerbrechen, verstrickt und gefangen werden. Binde die Offenbarung zusammen, versiegle die Weisung unter meinen Jüngern. Also es ist eigentlich wie eine Art, ein Geheimtipp, wo der Jesaja das versiegeln soll, nur für die Jünger. Und er sagt dann nachher, ich und meine Kinder, die Gott mir gegeben hat, sind sicher Nachfolger, das sind sicher die, wo er eben die Jüngerschaft trainiert hat. Ehrfurcht vor dem Vater im Himmel macht uns frei vor Menschenfurcht und schenkt uns auch Bewahrung, dass wir nicht in falsche Verschwörungstheorien hineinkommen. Die Verschwörungstheorien, die generieren nämlich auch Angst. Die operieren mit Angst und tun die Menschen dann so eigentlich antreiben. Wenn wir aber Ehrfurcht haben vor Gott, dem Vater, dann haben wir nicht mehr Angst, sondern dann sagen wir wie Jesaja, wo er vor dem Ahab gestanden ist, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Er hat nicht mehr Angst vor dem Ahab, weil er gewusst hat, vor wem er steht. Er steht vor der höchsten Macht vom Universum. Und das ist der Vater im Himmel. Und er ist für uns. Er ist für uns. Und wir dürfen ihn in Ehrfurcht dienen. Dann kommen wir zu Jesus Christus. Der Segen. Jesus sagt, ich sage euch aber, jeder, der mich vor den Menschen bekennen wird, den wird auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Ich glaube, das ist noch recht gebig, wenn Jesus uns vor den Engeln bekennt. Ich nehme mal an, dass dann die Engel aktiv werden. Er sagt es da nicht, aber das liegt ja irgendwie auf der Hand. Jetzt kommen wir wieder zum Ehrfurcht-Aspekt. Jesus sagt nämlich dann gleich weiter, wer mich aber vor den Menschen verleugnet haben wird, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Das ist wiederum ein Wort der Ehrfurcht. Ups. Okay. Also, irgendwie meint sie es schon auch ernst. Also wenn man nicht zu ihm steht, wenn man ihn verleugnet vor den Menschen, dann gehen wir irgendwie dem Dienst der Engel verlustig. Dann wird eine Bewahrung Gottes, die uns eigentlich für die zur Verfügung steht, nicht aktiviert. Auch da wollt ihr natürlich wieder die gesamte Perspektive aufzeigen mit 2. Korinther 13, 13, die Gnade des Herrn Jesus Christus ist mit uns, sei mit euch. Also wir dürfen die Gnade nie aus den Augen verlieren. Für das ist ja Jesus Christus in die Welt gekommen, weil er ja gewusst hat, weil er gesehen hat, wir bringen es nicht auf die Reihe. Er ist für die gekommen, die ohnmächtig sind, die ohnmächtig zugeben, ich schaff's nicht. Genau für die ist er gekommen. Und für die ist er gestorben. Und für die schenkt er durch den Glauben den Heiligen Geist, der in uns die Gotteskraft ist, der in uns die Kraft schenken tut, dass wir dürfen ein Leben leben, das über unsere Möglichkeiten hinausgeht. Sowohl in ethisch-moralischer Hinsicht, wie auch in Hinsicht aus der Kraft Gottes heraus. Aber doch, ja, das Wort bleibt natürlich bestehen. Ich möchte das jetzt mit auch Parallelstellen so ein bisschen aufzeigen. Und wir gehen zuerst zu Matthäus 4,11, wo ich da ein bisschen aushole. Matthäus 4,1-11 ist die Versuchung von Jesus in der Wüste. Und ich tue sie da nicht alles vorlesen. Also nur mal gerade Vers 1 und nachher Vers 11. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Er war 40 Tage in der Wüste. Und dann steht, nach 40 Tagen hat ihn gehungert. Das war nicht das Hungern, wie wir haben, wenn wir noch kein Mittag hatten, am Nachmittag um 2. Nach 40 Tagen Fasten tut der Körper wirklich hungern. Das heisst, der Körper fährt sich abbauen, weil einfach die Nahrung nicht da ist. Also der Körper fährt wirklich an, leiden. Es wird zu einem Gesundheitsproblem. Also da hat es ihn gehungert. Also das ist wirklich ein Zustand reingekommen, der für den Körper sehr tough ist, wo der wirklich langsam eine Schwelle näher kommt, wo eigentlich dann Gesundheitsschäden, dann wirklich nachhaltige Gesundheitsschäden dann eintreffen. Und dann, in dieser Schwäche hinein, hat dann der Teufel ihn versucht. Und das ist natürlich typisch Teufel, oder typisch Versuchung. Sie kommt natürlich genau dann, wenn wir in eine Schwäche hineinkommen, aus irgendeinem Grund, es können auch Situationen irgendwie sein, oder? Das ist wie, wir sagen ja Hiobs Botschaft, oder? Bedeutet, da kommen mehrere Sachen aufs Mal. Wie beim Hiob auch, oder? Das ist typisch Versuchung, da kommen mehrere Sachen aufs Mal, oder? Und also Jesus ist da wirklich geschwächt und jetzt versucht ihn der Teufel. Und das müssen wir bei diesen Versuchungen auch im Blick haben. Für uns, wenn wir die Versuchungen lesen, denken wir, also für Jesus ist eigentlich null Problem, oder? Aber wenn man 40 Tage gefastet hat, dann ist man geschwächt. Das ist auch für Jesus eine Versuchung gewesen. Und er hat aber dieser Versuchung, diesen drei Versuchungen nicht nachgegeben. Er hat also allen verführerischen Optionen hat er eine Absage gegeben. Und nachdem er allen verführerischen Optionen eine Absage gegeben hat, ist er immer noch schwach gewesen. Er hat immer noch gehungert. Aber dann heißt es, dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Jetzt, wenn ich das mit dem Wort von Jesus da verbinde, dann verstehe ich das so, dass Jesus da mit dem Bekennen von Versuchungen redet. Und ich meine, Bekennen da heute Morgen ist ja null Problem, oder? Das ist etwas Schönes. Unser Lobpreis ist ein Bekennen. Das ist etwas Wunderschönes, oder? Ein bisschen tougher ist es, wenn wir vielleicht eine Nachbarschaft haben, die allergisch auf Religion ist, allergisch auf Glauben oder zumindest auf christlichen Glauben. Und und danach jemand vielleicht zu uns sagt, aber du gehörst nicht etwa zu diesen Stündler, oder? Doch, zu den Zweistündler. Wir machen das ein bisschen länger. Es gibt manchmal so Situationen, wo es mehr kostet. Und wir wissen, es gibt Länder, wo es sehr viel kostet. Und dann in so Momenten zu Jesus steht, das ist eine Versuchung. Das ist jetzt bildlich gesprochen, also im höchsten Maß, ungefähr das, was die drei Freunde von Daniel erlebt haben, wo sie da die Statue hätten zählen arbeiten vom Nebukadnezar. Und die Option, doch schnell auf die Knie zu gehen. Ein Moment, oder? Du kannst ja nachher wieder weitergläubig sein, oder? Aber einfach, ein Moment auf die Knie gehen. Gehört es sich zu meinem Job, oder? Ich bin ja da irgendwie. Ich glaube, die hatten auch höhere Positionen. Gehört zu meinem Job, muss schnell auf die Knie gehen. Oder? Also, kann ja nicht so tragisch sein. Oder? So eine verführerische Option. Und die sagen der Option nein. Und kommen ins Feuer. Und der Engel Gottes, der ist erst im Feuer. Da. Der wird erst im Feuer aufgeboten. Oder? Da ist er dann gekommen. Also die Engel Gottes kommen offensichtlich erst dann, wenn wir den verführerischen Optionen eine Absage erteilt haben. Das heisst für mich also, wir sollen Jesus nicht verlügen vor den Menschen. Wenn wir aber zu ihm stehen, dann dürfen wir mit den Engel Gottes rechnen. Und dann noch etwas, wo ich, da hat mich wirklich der Glaube auf das eigentlich gebracht. Das ist, wir haben ja am Donnerstag haben wir Mittwoch. Und Bibelabend, wieso komme ich immer auf den Dunst? Keine Ahnung. Irgendwie. Keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich mal meine, als junge Erwachsene, bin ich vielleicht am Dunst einmal in Bibelabend gegangen. Keine Ahnung. auf jeden Fall haben wir das kurz angeschaut. Ich bringe das auch noch mal dann ganz kurz. Wegen der Lästerung des Heiligen Geistes, oder? Und dann eben wie das Jesus krass sagt. Und danach hat der Glot zu mir gesagt, es ist eigentlich erstaunlich, dass das Jesus nicht gesagt hat. Oder? Also quasi, wer Jesus würde lästern, oder? Dass der auch keine Vergebung bekommt und so. Oder? Und das hat mich, gell, so etwas hast du gesagt. Und dann habe ich wirklich gedacht, das ist noch interessant. Oder? Dann bin ich ein bisschen weiter nachschauen. Und dann bin ich zum Beispiel zum messianischen Psalm 2 gekommen. Und da kommt jetzt so etwas. Messianischer Psalm 2, küsst den Sohn, das ist ganz klar Jesus gemeint, dass er nicht zürne und ihr nicht umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Ups. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Also da sagt uns der Psalm, hey, nehmt den Sohn ernst. Ehrfurcht. Nehmt den Sohn ernst. Und das kommt auch da zum Tragen, nehmt Jesus ernst. Er ist gnädig, aber Gnade darf nicht zu billiger Gnade verkommen. Und dann kommen wir zum Heiligen Geist. Drei Einigkeit, drei Predigtpunkte, das ist schon ein Knaller, oder? Sagen, wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Obrigkeiten und die Machthaber führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Also ein Wort der Ermutigung, hey, wenn ihr in schwierige Situationen hineinkommt, wo ihr denkt, wow, wie komme ich da je wieder raus? Habt keine Angst. Ihr könnt damit rechnen, dass euch der Heilige Geist dann in göttlicher Weisheit inspirieren wird. Das können wir heute noch brauchen, oder? Ja, in gewissen schwierigen Momenten, da ist wirklich Weisheit gefragt. Und jetzt kommen wir wieder zu Warnung und Ehrfurcht. Etwas, was wir im Bibelabend ein bisschen angeschaut haben. Und jeder, der ein Wort sagen wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Dem aber, der gegen den Heiligen Geist lästert, wird nicht vergeben werden. Das ist ein geheimnisvolles Wort, wo Jesus natürlich nicht meint, ihr müsst mich nicht ernst nehmen, das haben wir jetzt schon vorher gesehen, aber wo offensichtlich Jesus wie klar macht, hey, wenn ihr den Heiligen Geist lästert, dann lästert ihr die Essenz des Reiches Gottes. Also, wie ist die Erde, die Schöpfung entstanden? Wir sehen schon im 1. Mose 1, 2, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dann Gott sprach. Und Johannes 1 wissen wir, das ist Jesus Christus. Und der Wille, das ist der Vater. Und dann ist die Schöpfung Realität geworden. Aber der, was letztlich gemacht hat, dort, wo der Pneu auf die Straße kommt, das ist der Heilige Geist, das ist der, was macht. Der, was wirkt. Und genauso bei Jesus. Jesus hat kein Wunder da, bevor er getauft worden ist und danach der Heilige Geist leibhaft wie eine Taube auf ihn herabkam. Und dann voll Geistes hat er dann gewirkt. Und er sagt, wenn ich aber durch den Heiligen Geist Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes nahe gekommen. Dort, wo der Heilige Geist ist, dort ist das Reich Gottes. Dort wird Gott erlebt. Und wenn man den Heiligen Geist lästert, tut man eigentlich die ganze Gotteskultur in den Dreck ziehen. Das ist ein Ungehorsam. Das ist aktiver Ungehorsam. Und der kann nicht vergeben werden. Der kann nur aufgeben werden. Das ist eine Haltung. Auch da, wenn man natürlich die neutestamentliche grundsätzliche Perspektive nicht aus den Augen verlieren, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Es ist ein wunderbarer Heiliger Geist. Er ist der, der die Anzahlung ist für unser Erbe im Himmel. Er ist der, der uns geschenkt wird durch den Glauben an Jesus Christus. Er wird mit uns Gemeinschaft haben. Er wird an unserer Seite sein. Er ist für uns. Und jetzt sagt Anna eine Bibelstelle aus dem Alten Testament. Das ist eben die, die wir am Bibelabend angeschaut haben. Wo ich finde, wo eben die Lästerung des Geistes oder eben gegen den Heiligen Geist lästert, dass das nicht vergeben wird, oder es eben sehr gut aufzeigt, was wirklich in grosser Perspektive damit gemeint ist. Aus 2. Mose 23, 20 bis 21. Dort sagt Gott zu Mose: Siehe, ich sende einen Engel vor dir, also er sagt so ganz Israel, Entschuldigung, vor dir, Israel ist gemeint, sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. Hüte dich vor ihm, höre auf seine Stimme und widersetze dich ihm nicht, denn er wird euer Vergehen nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. Das, was Gott da Israel sagt, ist: Hey, ich führe euch, aber ich führe euch durch einen Engel. Und in diesem Engel ist aber mein Name drin. Also es ist, ich habe gesagt, an dem Bibelabend, es ist eine Theophanie, also eine Gotteserscheinung in Engelsgestalt. Und der Engel, der hat wirklich das Volk Israel eben geführt. Und zum zeigen, wie wichtig dass der Engel ist und was für eine Majestät das der ist und dass man den nicht verkennen darf, auch wenn es ein Engel ist und nicht Gott selber. Aber dass man das ernst nehmen soll, kommt eben das Wort, das Warnwort: Hüte dich vor ihm, höre auf seine Stimme und widersetze dich ihm nicht, denn er wird euer Vergehen nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. Auch das ist natürlich wieder eine Haltung, wenn man ihm nicht nachher gefolgt ist. Das ist Rebellion. Es gibt keine Vergebung für Rebellion gegen Gott. Man kann Rebellion gegen Gott nur aufgeben. Das ist eine Haltung. Man kann nur Rebellion aufgeben. Aber da hat es ein Wort der Ermahnung. Und so sind wir jetzt eigentlich durchgegangen durch die drei Personen Gottes, wo in dem Lukas 12, 4 bis 12 bei jeder Person Gottes eigentlich so ein Wort der Warnung drin ist, wo uns zur Ehrfurcht bringen will. Nicht zur Furcht. Ehrfurcht, wo zusammengehört zum Glauben, wo zusammengehört zur Liebe zu Gott. Das gehört zusammen. Und wenn wir in dieser Ehrfurcht drin sind, dann sind wir eingemittet. Und wir sind uns bewusst: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Wir sind uns bewusst, vor wem wir eigentlich stehen. Wir leben in der Gegenwart Gottes. Und wir wissen, wir glauben an einen mächtigen Gott. Mit dem ist nicht gespassen. Im Sinn von, ja, kannst du mal ein bisschen und so, ist alles nicht so schlimm. Billige Gnade hat nichts verloren im Thema Glauben. Es ist völlig fehl am Platz im Thema Glauben. Sondern wir sollen eingemittet sein, um dann so in das Vertrauen hineinwachsen, wo die Ehrfurcht nicht verlieren tut, sondern die Ehrfurcht da ist. Darum ist es auch immer wichtig, wenn wir das Wort lesen, Abba, Vater, dass wir uns bewusst sind, dass Abba, das meint eigentlich Papi auf Aramäisch, aber das ist damals nicht so gebraucht worden wie unser Papi. Sondern das ist viel mehr Ehrfurcht drin gewesen. Und das ist auch für uns einfach wichtig zu wissen. Und mit dieser Ehrfurcht dürfen wir zu den Sprüchen 1, 7 zurückkommen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Sie macht uns auch in dieser heutigen Zeit frei von Menschenfurcht, frei von Angst, frei von Verschwörungstheorien, die uns hin und her treiben wollen, und geben uns Raum. Ich bete. Ja, wenn wir zum Thema Ehrfurcht haben, ich glaube, da wäre es angebracht, wir würden aufstehen. Ja, Vater im Himmel, Jesus Christus, Heiliger Geist, so stehen wir vor dem dreieinigen Gott, wo für uns ist. Danke, dass wir Ehrfurcht wieder neu entdecken dürfen. Ehrfurcht ist ein Teil von Glauben, von Gnade, von Liebe. Vater im Himmel, im Namen von Jesus Christus bitten wir dich, dass wir die Vaterschaft, deine Vaterschaft, dürfen neu entdecken, dürfen ausloten und dürfen entdecken, was für ein wunderbarer, mächtiger Gott du bist. Und etwas von dem Geheimnis dürfen entdecken, wo der Elia schon im Alten Testament gelebt hat, wo er vor dem Ahab gestanden ist, in diesem Königshof, und gesagt hat, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Und dann hat er angekündigt, dass es nicht mehr regnen wird, es sei denn, dass er es sagt. Vater, da können wir umstaunen. Und wir bitten dich, dass wir da mehr entdecken dürfen. Wir bitten dich, dass wir erleben, entdecken, dass die Ehrfurcht gegenüber dir, gegenüber Jesus Christus, gegenüber dem Heiligen Geist, uns frei macht vor Menschenfurcht, uns frei macht vor Angst, sogar auch vor Angst vor dem Tod. Uns frei macht vor falschen Verschwörungstheorien, die uns hetzen wollen, die uns Angst einjagen wollen, die unsere Ärmel reinnehmen und uns verschlingen in irgendwelche abstrusen Gedanken. Sondern dass wir viel mehr dürfen vor deinem Angesicht zur Ruhe kommen. Und dürfen merken, es gibt keinen Stress. Wir dürfen auch in dem Gehetz der Zeit in der Ruhe sein. Wir dürfen dankbar essen und trinken. Wir dürfen dankbar all das Gute geniessen, was du uns schenkst. Danke, Abba, Vater. Amen. 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 Wir dürfen gerne wieder Platz nehmen.